den Predigtext für diesen Gottesdienst heute aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19. Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit dir tue, wie du mit diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh hinaus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und da kam ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Der kam vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges und salbe Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Wir beten. Himmlischer Vater, öffne unser Herz für dein Wort und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, ich habe das Passwort gefunden, sozusagen den Schlüssel für unser Predigtwort. Und das ist die Frage an Elia am Ende seines Weges, die da lautet, was machst du hier? Und erst zuletzt dringt diese Frage an Elias Ohr und sie war doch zu jeder Stunde seines Lebens da. Er hat sie einfach nicht gehört. Aber wir beginnen von vorn. Elia, ein Streiter für den einen Gott. In Auseinandersetzung mit den vielen Göttern oder sagen wir mit den Heilsansprüchen seiner Zeit. Damals Baal. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Jede Religion erhebt ihren Anspruch, nicht nur der Islam, auch die Gesundheitsreligion, auch Geld. Jeder verspricht Glück, Erfüllung. Und ein Kapitel vor unserem Predigtwort wird von einem durchschlagenden Erfolg des Propheten Elia berichtet. Auf dem Berg Karmel tritt er vor den Stammesführer und dem König allein gegen 450 Baalspriester an. Und Elia fragt das Volk, wie lange wollt ihr hinken zwischen Treue und Beliebigkeit? Und alle schweigen. Und beide Parteien, so war's ausgemacht, bauen ihren Altar, je mit einem Opfertier. Und welcher Gott das Opfer entzündet, der ist der wahre Gott. Und die Baalspriester, die tanzen sich stundenlang in Ekstase, sie ritzen sich und nichts geschieht. Dann ist Elia dran. Er lässt seinen Altar dreimal mit Wasser übergießen und dann betet er, Herr, lass Feuer fallen, dass sie umkehren und dir dienen. Und da entzündet sich Elias Opfer und alle rufen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und in den Jubel hinein ertönt Elias Stimme, ergreifen die Propheten des Baal, keiner darf entrinnen. Und Elia ließ sie, so heißt es im Hebräischen, wörtlich abschlachten. Der König und die Stammesfürsten sind alle schwer beeindruckt. Und schon hier, während das Blut in Strömen fließt, wird Elia diese Frage gestellt. Was machst du hier? Was machst du hier? Aber wie will er sie hören im Rauschen des Erfolgs, in 450 Todesschreien, dem vielen Blut, den zerschlachteten Leibern? Und wie fremd und wie fern ist uns doch dieser Mann mit seiner Treue zu Gott. Glaube und Gewalt. Und wir sind da sprachlos. Und so eine Art Glaubensfeuer lässt uns irgendwie zurückschrecken. Aber statt selbstgerecht den Kopf zu schütteln, sollten wir die Frage zulassen, was passiert denn mit uns, wenn wir unsere Interessen bedroht sehen? Irgendwo hört ja der Spaß bei jedem auf, vielleicht sogar schon beim Geldbeutel. Jedenfalls König Ahab erzählt Isebel seiner Frau schwer beeindruckt von Elias Feuerwunde und der Abschlachtung ihrer 450 Baalspriester und sie schäumt. Wie kann sie das Volk für ihre Baalsreligion zurückgewinnen? Elia muss weg, aber er darf kein Märtyrer werden. Sie will seine Angst. Durch Angst werden Große klein. Also schickt sie keinen Meuchelmörder, sondern lässt öffentlich und auch vor Elias Ohren ausrufen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit dir tue, wie du diesen getan hast. Warum geschieht nun, was geschieht? Hier steht, da fürchtete er sich. Wie kann sich Gottesfurcht denn so schnell in Menschenfurcht wandeln? Morgen bist du tot, sagt diese Frau. Und warum antwortet sein Glaube jetzt nicht, das Morgen und mein Leben, das liegt in Gottes Hand und nicht in deiner? Es ist, als würde die Königin Isebel einen blinden Fleck im Herzen Elias antippen, eine dunkle und damit eben eine ungeschützte Stelle. Gewalt. Gewalt heißt der blinde Fleck, verübte Gewalt. Du hast Blut vergossen, jetzt wird deins fließen. Elia wird durch Isebel an seine verübte Gewalt erinnert. Und da bekommt er Angst. Hier wird uns berichtet, Gewalt an Menschen und Angst vor Menschen bilden ein unheilvolles Zusammenspiel. Wer anderen Gewalt antut, wird bald von der Angst und den Folgen seiner Taten eingeholt. Und darauf ist Elia nicht vorbereitet. Und er tut jetzt aus Furcht genau das, was Isebel bezweckt. Vor aller Augen läuft er durch das ganze Land von Norden nach Süden. Er läuft und läuft und jeder kennt ihn. Wohin läuft der Mann Gottes? Fragen sie. Der alte Haudegen des Glaubens keucht um sein Leben. Und Isebel mit der Krone auf ihrem Haupt tritt vor das Volk und spöttelt, seht, ein Wort von mir und euer Löwe läuft wie ein Hase. Und während Elia schwitzt, vorbeirennt an den Menschen am Weg, keine Zeit für Fragen, keine Zeit für seine Angst, ist ihm wieder diese Frage, diese eine Frage ganz dicht auf den Fersen. Was machst du hier, Elia? An dieser Stelle sei die Frage an uns, an unseren Glauben, unser Miteinander, auch in der Gesellschaft gestattet. Geschieht, dass viele rennen und hasten aus Angst vor Menschen und dem Morgen? Sollte denn, wer das Ziel aus den Augen verliert, darum seine Geschwindigkeit verdoppeln? Und was uns und unseren Glauben und unsere Kirche betrifft, steht immer diese eine Frage: Nachfolgen oder sich verrennen? Einen Tag läuft Elia hinein in die Wüste, so wird erzählt. Und damit verbindet sich die Frage, was bewegt einen, in die Wüste hineinzugehen? Denn nun kommt zu seiner seelischen Erschöpfung auch die körperliche. Er ist lebensmüde, zu Tode erschöpft. Aber unbemerkt hat sich etwas verändert. Während Elia fortrennt, ist er uns näher gekommen. Der Mann auf dem Berg Karmel mit Feuer und Schwert, der war uns fremd. Aber als er Angst bekam, da rückte er uns näher. Wir verstehen, warum man durchs Leben rennt, sinnlos. Und nicht wenige, die erschöpft sind, erkennen sich sogar unter diesem Zerbrochenen im Schatten eines Ginsterbusches wieder. Und da ist die Frage, was tun, wenn nichts mehr geht? Wirklich nichts mehr. Wenn nichts mehr geht, dann ist auch eben nichts mehr zu tun. Und wir hören jetzt ein wirklich müdes, verzweifeltes Gebet, was Elia stammelt. Es ist genug, Herr, so nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ein Mensch hält sich selbst nicht mehr für wert, am Leben zu bleiben. Seine verübte Gewalt, sein Hass haben ihn innerlich, seine innere Ordnung, sein Herz verwüstet. Und an seinen Händen klebt Blut und dann dieser eigenartig traurige Satz: Ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, Kampf und Totschlag wie gehabt. Ich wollte alles besser machen. An dieser Stelle der Erzählung wird uns deutlich gemacht, dass bei Elia eine Allmachtsfantasie zerbricht. Es geht nicht alles mit Gott, was wir uns in den Kopf setzen. Und er hatte doch anderen Gottes Macht verkündet. Und jetzt muss er selber glauben, was er gepredigt hat. Und kann es nicht. Also vor uns der feurige Prophet ausgebrannt. Wir lesen diesen Satz: Und er legte sich hin und schlief unter einem Ginster. Elia will sich aus dem Leben schlafen, möglichst sacht, schmerzlos. Und da ist sie wieder diese Frage: Was machst du hier, Elia? Und ein Bote Gottes stellt sie ihm, seiner Situation entsprechend formuliert. Hier steht: Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn rührte ihn wieder an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Eine nicht unwichtige Frage für uns selber: Was bringt Elia wieder auf die Beine? Ein Engel schmiegt sich in seine Situation. Er war todmüde, weil er den Weg sah, den er hinter sich hatte. Der Engel ermutigt ihn: Du hast einen weiten Weg vor dir, Zukunft und Leben. Man könnte fast sagen, durch die Zärtlichkeit Gottes bekommt er neuen Glauben geschenkt. Das heißt, Mut, Schritte auf das Leben hin zu tun. Und nun wird uns das Positive berichtet: Er nimmt an. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Man hört das und sofort die Frage: Das ist doch nur eine Strecke von 6 Tagen, wieso 40? Welchen Sinn haben Umwege? Warum musste das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste hin und her und hoch und runter und hin und her? Und Elias kurzer weiter Weg, ja, er läuft dort, wo einst Mose ging und mit Mose die Befreiten. Das heißt, Elia durchwandert seine Glaubenswurzeln, seine Glaubensgeschichte. Und jedenfalls lassen ihn seine Umwege an den Ort kommen, wo sich Gott einst seinem Volk zeigte, ihnen seinen Bund gab, die 10 Gebote, und wo sie dann auch um das goldene Kalb tanzten. Und schutzsuchend in einer Höhle wartet Elia jetzt mit einer Mischung aus, ja, vielleicht Zorn und Verzweiflung. Das menschliche Herz ist ebenso trotzig wie verzagt. Und als er so in der Höhle ist, kommt wieder diese Frage. Gott sagt zu ihm, was machst du hier, Elia? Und nun gibt der Text ein Beispiel, das man hören kann und nicht verstehen. Denn die Frage ist, warum stellt ihm denn Gott diese Frage? Und die Antwort ist einfach, damit er sie sich endlich selber stellt. Denn bisher war er vor dieser Frage davongerannt. Und die rechte Antwort wäre wohl, tja, ja, was mache ich eigentlich hier? Das wäre eine gute Antwort. Und jetzt geschieht etwas Tragisches. Es ereignet sich immer dort, wo sich Menschen vor Gott selber rechtfertigen. Und es wird berichtet, Elia bekommt 2 Chancen und er vertut sie. Er weiß nämlich diese Frage von sich. Ich ist das erste Wort seiner Antwort. Er sagt, ich habe für dich gekämpft, Herr. Alle haben dich verlassen und auch mir wollen sie ans Leben. Aber auch hier wird erzählt, Gott lässt sich nicht für dumm verkaufen, sozusagen mit dem Hinweis auf böse Menschen und böse Zeiten. So lässt sich Gott nicht abspeisen. Gott will den Menschen, wie er ist. Und darum ermutigt er Elia und sagt, ich bin Gott, erzähl mir also keine Richtigkeiten. Sei ein Mann und komm aus dir heraus und zeig dein Herz. Also bekommt Elia seine 2. Chance. Und der Herr sprach, geh heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und jetzt bekommt sozusagen Elia einen Seelsorgekurs. Er bekommt die Möglichkeit und Chance, sein Gottesbild, seine gewalttätigen Vorstellungen von Gott abzulegen. Es ereignen sich jetzt vor ihm Naturgewalten. Und von all diesen Naturgewalten heißt es, der Herr war nicht im Sturm, der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht im Feuer. Und da erkennt sich Elia wieder. Ja, wie ein Sturm und ein Feuer und ein Erdbeben, so hatte er für Gott gekämpft. Und dann heißt es nüchtern, aber der Herr war nicht darin. Verstehen wir, was für eine Stunde das ist? Ein Mann allein vor Gott muss über seinem ganzen Leben hören, aber der Herr war nicht darin. Und Elia wird jetzt genau das tun, was auch unsere Gefährdung und Versuchung ist. Ist die Wahrheit zu schwer? Wird sie nicht gehört? Aber noch hat er die Chance. Denn jetzt zeigt ihm Gott sein wahres Wesen, Sanftheit, Stille. Lärm und Glaube vertragen sich nicht. Und da wagt sich Elia aus seinem Versteck. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, trat er in den Eingang der Höhle. Man könnte fast poetisch sagen, Elia hört den Klang der Stille in einem verschwebenden Schweigen. Und darin eingehüllt, fragte ihn Gott wieder, was machst du hier, Elia? Und während Elia diese Frage hört, ein Wort an uns. Sind wir denn vorbereitet auf die Stunde, auf diese eine, wenn diese Frage mit gebieterischer Wucht hereinbricht und Antwort fordert? Was ist denn das für ein Weg, den du gegangen bist? Was ist das für ein Leben, das du gelebt hast? Und Gott kann uns so durch die Augen eines Kindes fragend anschauen, grenzenlos erstaunt, was die Erwachsenen so treiben. Oder wir stehen so an den Gräbern und sind fremd. Fremd ist alles, was uns geschieht, und wir verstehen uns selber nicht mehr. Also, ich will sagen, wenn die Stunde dieser Frage gekommen ist, was werden wir sagen? Elia jedenfalls antwortet von sich. Er hört sie nicht. Er berichtet wieder das zweite Mal von seinem Glaubenseifer. Er erzählt Gott von der Gottlosigkeit der Politik und dem Volk. Er erzählt Gott von der Verfolgung aller Rechtsgläubigen. Also auf den leisen Gott klopft er wie beim ersten Mal mit dem gleichen starken Spruch. Und hinter der Klage versteckt ist eine Anklage. Klage und Anklage sind sich sehr nah. Denn er fragt damit: Und Gott, schau mal, wie es hier zugeht. Gott, wo warst du denn? Und deshalb hätte Elia nicht wenigstens auf Gottes schweigende, sanfte Frage auch schweigen können? Aber nein, nein, er bleibt bei seiner Überzeugung, er bleibt auf seinem Weg. Und da ist es vorbei. Er bekommt von Gott gesagt: Gut, dann geh wieder deines Weges. Zieh also zurück auf deinem Weg, aber nicht für meine Sache. Bestell dein Haus und mach Elisa zu deinem Nachfolger. Und das, diese Art von Gericht, die muss Elia wohl bitter unter der Zunge gebrannt haben. Gott braucht mich nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch ein Trost. Unsere Wege dürfen ein Ziel und ein Ende haben. Während Gottes Wege weitergehen, weit über alles, was wir bitten und verstehen. Und dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, das wird auch bei Elia so sein. Der weiß ja noch nicht, wie gut es Gott mit ihm ausgehen lassen wird. Und was wissen wir? Was wissen wir schon von Gott, wenn uns seine Gerichte begegnen? Und seine Gerichte sind ein uns zurechtbringen. Hier wird uns nämlich erzählt, sie sind für unser Leben nicht ein vernichtender Sturm oder Feuer oder Erdbeben, sondern still und sanft. Und wie Elia auf dem Horeb, so zeigt sich Gott uns in der Hingabe Jesu am Kreuz. Und dort stillen sich Feuer, Sturm und Beben vor Sünde und Tod, vor Angst und Verzweiflung. Und wenn wir unter dem Kreuz Christi sind, da fragt er nun nicht mehr: Was machst du hier? Denn dann sind wir am einzigen Ort, wo Gott keine Frage mehr an uns hat. Und wir, die wir an Jesus glauben, wir blicken auf das Leiden Gottes und auf seine Wunden, sein Blut, seinen Tod. Und wer das nicht nur sieht, sondern sich berühren lässt, dem kommt diese eine Frage über so viel unbegreifliche Hingabe: Herr, was machst du hier? Amen.